Herzlich willkommen in der Radetzkystraße 1 in Hohenems. Hier entsteht in der alten Villa Ivan und Franziska Rosenthal das Literaturhaus Vorarlberg. Mein Name ist Frauke Kühn und hier im Podcast treffen Daniela Egger und ich uns einmal in der Woche für eine Viertelstunde mit ganz unterschiedlichen Gästen. Das können Autorinnen und Autoren sein, aber auch Menschen, bei denen man auf den ersten Blick denkt, dass sie vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben. Wir blicken gemeinsam mit Ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch vom spannenden Making-of unseres künftigen Literaturhauses. Schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast. Hallo Michael, lieber zu Fuß oder lieber Inlineskaten?
Tatsächlich lieber zu Fuß, weil ich vom Feldkircher Bahnhof bis hierher hochgegangen bin und mit Skates wäre das gar nicht möglich gewesen.
Ich freue mich sehr, dass Michael Stavaric nach der letzten Folge noch ein wenig länger bleibt und wir unseren Blick nach einem sehr schönen Gespräch über dein aktuelles und preisgekröntes Kinderbuch Faszination Krake noch ein bisschen weiter schweifen lassen dürfen. Danke, dass du noch für eine zweite Runde bleibst, Michael.
Ja, wunderbar. Ich bleibe auch für eine dritte.
Michael, du bist Schriftsteller und Übersetzer und deine Bibliografie umfasst allein bis heute zahlreiche Romane, Kinderbücher, Zeitschriftenbeiträge und Gedichtbände. Und du bist für dein Schaffen unter anderem gleich mehrfach mit dem österreichischen Staatspreis für Kinder- und Jugendliteratur ausgezeichnet worden, aber auch mit dem Adelbert von Camisso-Preis oder zum Beispiel mit dem Hohenemser Literaturpreis, der eben von der Stadt vergeben wird, in der jetzt gerade das künftige Literaturhaus Vorarlberg entstehen darf. Was aus deiner Biografie heraus aussticht, ist die Information, dass du über 10 Jahre Lehrbeauftragter für Inlineskating an der Sportuniversität Wien gewesen bist. Und deine Antwort eben auf meine Eingangsfrage deutet mich an, du hast die Inlineskates an den Nagel gehängt.
Ich habe ein gewisses Alter erreicht, wo ich mir viele Dinge nicht mehr zutraue, die ich früher aus dem FF konnte. Irgendwelche großen Halfpipes fahren, Salto machen und irgendwelche Stunts und das würde ich jetzt nicht mehr machen, aber ich fahre ab und an immer noch Inlineskates und kann es noch gut. Und wenn alle Stricke reißen und mit der Literatur quasi kein Einkommen mehr möglich ist, dann könnte ich immer noch Inlineskate-Kurse machen, wie ich sie früher angeboten habe, beziehungsweise Eislaufkurse, woher ja im Grunde diese Basiskenntnisse oder Fähigkeiten kommen, weil ich als Kind einfach wahnsinnig gut Eislaufen konnte. Und eben über meine Herkunft, Tschechoslowakei, also dieses Land, das es nicht mehr gibt, Eishockey, Nationalsport Nummer 1. Alle Jungs, alle tschechoslowakischen Jungs konnten, glaube ich, tatsächlich mehrheitlich sehr gut Eislaufen früher. Und als dann die Inlineskates kamen aus Amerika, war das so ein dankbares Sportgerät, wenn man jetzt auch im Sommer im Grunde Eislaufen und Hockey spielen konnte.
Du hast eben schon deine Kindheit angesprochen und tatsächlich ist es so, dass du im Alter von 7 Jahren aus der ehemaligen Tschechoslowakei nach Österreich gekommen bist. Und ich glaube, das war eine sehr überraschende Zäsur in deiner jungen Biografie. Erinnerst du dich noch an diese ersten Gehversuche in Österreich, auch was die Sprache angeht?
Sogar sehr gut. Also ich habe aber auch immer wieder mich damit beschäftigt und immer wieder nachgedacht. Und über das Nachdenken kommt ja auch eine bestimmte Art von Erinnerung auf, die man tatsächlich dann sich für immer merkt, weil es so wie ein Traum ist, den man sich immer wieder wiederholt und dann bleibt er aber gespeichert für alle Zeiten. Bei mir war das so, dass die Eltern über Jugoslawien nach Österreich kamen und eigentlich von Anfang an die Möglichkeit hatten zu arbeiten, sonst wären sie nämlich nach Kanada weitergezogen, wo sie ursprünglich hin wollten. Und ich ging sofort zur Schule, ohne ein Wort Deutsch zu können. Und dementsprechend schwierig war es natürlich, mit den anderen Kindern zu kommunizieren. Und das war jetzt keine leichte Zeit. Das war auch etwas durchaus Traumatisches, weil man irgendwie seine Sprache auf einmal für nichts verwenden konnte. Aber auf der anderen Seite war es so, dass man diese neue Sprache sehr schnell auch spannend fand und dass ich das Glück hatte, zu einer Zeit in eine Schule zu kommen als Kind, wo sich einerseits alle für mich interessierten, im positivsten Sinne, und wo auch die Lehrerinnen und Lehrer, die dort waren, ein großes Engagement an den Tag legten, mir wirklich möglichst schnell Deutsch beizubringen. Und dementsprechend war das so eine gegenseitige Befruchtung. Ich war dann sehr interessiert an Deutsch und die hatten quasi auch in ihrer Freizeit ständig mit mir Unterricht und haben mir Dinge beigebracht. Und ich durfte, glaube ich, einen Unterricht genießen, den die anderen Kinder nicht hatten. Ja, also ich hatte schon in der Volksschule in Österreich, glaube ich, einen besseren Unterricht, weil sich mehr Leute um mich gekümmert haben, mich gefördert haben und dementsprechend, glaube ich, auch in mir schon sowas wie die Liebe zum Deutschen, der Sprache auch entfacht haben. Das waren auf keinen Fall die Eltern, sondern es waren die Lehrerinnen und Lehrer und die anderen Kinder, mit denen man sich dann angefreundet hat, die eben dieses ermöglicht hatten.
Jetzt bist du als Autor genau diesen Schritt gegangen, dich in der Zweitsprache nicht nur im alltäglichen Gespräch, sondern literarisch, künstlerisch, literarisch auszudrücken, was ja noch einmal ein ganz wesentlicher Schritt in einer Zweitsprache ist. Und du hast vor ein oder zwei Jahren in einem Interview mit Manfred Müller bei Schreibart Online gesagt, dass es dir immer sehr wichtig war, in jeder Sprachausprägung des Deutschen beheimatet zu sein. Wie hast du dir in der deutschen Sprache dieses komplexe Zuhause schaffen können?
Ich weiß nicht, ob es gelungen ist, mir das zu schaffen, wenn ich jetzt zum Beispiel relativ kritisch meine Fähigkeiten im Dialektbereich betrachte, dann muss ich auch wieder sagen, ich habe Dialekt nie so gesprochen, wie natürlich die Kinder, mit denen ich in der Schule war und eigentlich auch die Lehrer mich tendenziell dazu angeleitet haben, nicht so gescherzt zu reden wie die anderen Kinder, weil ich sollte ordentlich Deutsch lernen. Und dementsprechend ist zum Beispiel der Dialekt als solches, glaube ich, so ein letztes Gebiet, wo ich so das Gefühl habe, da kann ich für mich selber noch ganz, ganz viel entdecken. Und letztendlich auch dank so Beispiel wie H.C. Artmann, den ich sehr schätze, und seine Art von Kunstdialekt oder Kunstsprache, die man als Dialekt letztendlich tarnt, dass man so sich eben auch eine neue Sprachschicht erschließen kann, das so in dieser Richtung zu arbeiten, das glaube ich, werde ich noch ein paar Mal öfter machen. Einmal habe ich es bislang gewagt und alles Weitere, habe ich so das Gefühl, kann ich schon einigermaßen durchaus.
Das klingt alles nach einer großen Zugewandtheit zur deutschen Sprache und auch nach einer großen Neugier auf die deutsche Sprache und vor allen Dingen auch auf das stilistische Experiment mit ihr. Hat denn dieser starke Fokus auf die deutsche Sprache dein Gefühl für deine Erstsprache verändert? Gibt es da Verlusterfahrungen in Bezug auf deine Muttersprache?
Ganz bestimmt. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich es mir zutrauen würde, auf Tschechisch ein literarisches Werk zu schreiben. Und zwar abgesehen von der Übung oder von Dingen, die man sich natürlich vielleicht doch auch aneignen könnte, wenn man Zeit investiert, sondern es ist eine bestimmte Art von Zugang. Es ist schwer zu beschreiben, warum man sich in einer Sprache nicht zutraut, ein wunderbares Gedicht zu schreiben und das lieber in der anderen Sprache tut. Das hat wenig mit Sprachvermögen zu tun tatsächlich, sondern es ist so etwas, das sich im Laufe vieler Jahre, glaube ich, so verfestigt hat, wo man so das Gefühl hat, ich kann zum Beispiel im Deutschen weiter um die Ecke denken als im Tschechischen. Ich bin da vielleicht in der Lage, eine Metapher für mich schneller zu entdecken, die ich im Tschechischen gar nicht sehen und erkennen würde, auch wenn ich dran vorbeigehe. Und die Art und Weise, wie das Deutsche eben, was für einen Beat es hat, also alle Sprachen bestehen im Grunde nur aus Hebungen und Senkungen und da hat man einen bestimmten Duktus und Rhythmus und eine Melodie und die ist eben eine, die mir sehr liegt und die ich sehr mag und im Tschechischen ist die eben ganz anders und das ist auch so vielleicht so, als müsste ich jetzt als Rockmusiker plötzlich irgendwie Hip-Hop machen und merke aber, ich mag aber lieber den Rock. Ja? Und dementsprechend ist für mich das Deutsche tatsächlich meine Kunst- und Arbeits- und Literatursprache geworden. Und das Tschechische ist mehr eine fast eine Sprache der Erinnerung und eine Art von Kindheitserfahrung und Erinnerungen, die ich aus meiner Kindheit erzähle, die erzähle ich gerne auf Tschechisch, weil ich so das Gefühl habe, da geht das alles zusammen. Oder auch später, ich habe eine Weile im tschechischen diplomatischen Dienst gearbeitet, da war natürlich auch jeden Tag nur Tschechisch als Arbeitssprache da. Auch da habe ich natürlich Erinnerungen und viele Begegnungen und Menschen und Erfahrungen, die sich auch wieder sehr mit dem Tschechischen verbunden haben. Ja. Aber alles andere ist eben dann doch Deutsch geworden und abgesehen von den Möglichkeiten, zwischen diesen Sprachen natürlich hin und her zu switchen als Übersetzer, was ja immer etwas Spannendes ist, weil man dann eben durch diese verschiedenen Transformationen von A nach B wieder eben erst die Möglichkeit bekommt, dann in seiner Arbeits- und Literatursprache Dinge vielleicht doch dann auch über die Bande des Tschechischen neu betrachten zu können. Also in diesem Sinne sind, je mehr Sprachen man zur Verfügung hat, desto, glaube ich, besser und umfangreicher, poetischer und narrativer kann man in seiner Literatursprache werden, weil einen die anderen Sprachen weitere so Stufen bauen, um irgendwo hinzukommen, was ohne sie schwerlich möglich wäre. In diesem Sinne glaube ich auch, dass mehrsprachige Autorinnen einen Vorteil haben gegenüber Autorinnen, die nur eine Sprache haben.
Der Bieter unterschiedlichen Sprachen, der wird ja nicht nur beim Produzieren von Texten relevant, sondern auch im Moment der literarischen Übersetzung. Und das Moment der literarischen Übersetzung ist auch einer der Schwerpunkte des künftigen Literaturhauses, weil wir es nämlich unglaublich spannend finden, diesen Prozess zu verfolgen, wenn ein Wort aus einer Sprache in die andere hineinfällt und was mit diesem Wort in diesem Zwischenraum zwischen diesen zwei Sprachen beim literarischen Übersetzen passiert. Da liegt ja oft nochmal ein ganz stark künstlerischer Prozess auch, der dann bei der literarischen Übersetzerin oder dem literarischen Übersetzer liegt, nachdem das Werk eigentlich schon fertig geschrieben wurde von dem Autor oder der Autorin. Dein Roman Stillborn, der von der Maklerin Elisa Frankenstein handelt, die eine ganz fatale Leidenschaft zum Brandstiften hat, der wurde von Radka Denemarkova, ich hoffe, ich sage das richtig, ins Tschechische übersetzt. Und du sprichst bei dieser literarischen Übersetzung von einem Kollaborativen Prozess. Was genau meinst du damit?
Das ist leicht erklärt und schnell erklärt vor allem. Erstens, Original Stillborn spielt in Wien und ist in der Großstadt Wien beheimatet. Die Übersetzung spielt aber in Prag und ist im Prager Umfeld beheimatet. Und dass sich sozusagen der Übersetzerin bzw. Autorin, die Radka ja ist, eine großartige, tolle Autorin, dass man sich sozusagen vorher ausgemacht hat und zu dem Schluss kam, lass uns doch irgendwie eine Adaption gleich machen und nicht einfach nur eine Übersetzung. Das ist in dem Sinne ein kollaboratives Projekt.
Also große Freiheit für die Übersetzerin von deiner Seite aus.
Absolut. Ich hatte immer die Vision, leider gibt es keine weiteren Übersetzungen von meinem Debütroman. Also es war wirklich nur Tschechisch damals. Aber ich hatte schon irgendwie zumindest den Wunsch, wenn es zum Beispiel ins Englische übersetzt worden wäre und es ein britischer Verlag verlegt hätte, dass das in London spielt und auch nicht in Wien. Und wenn es irgendwie Spanisch hätte erscheinen sollen, dass es eben in Madrid oder so spielt. Und das hätte ich dann schön gefunden, dass man so in den Übersetzungen auch jeweils immer eine völlig andere Zugangsweise und den Übersetzerinnen einfach eine Freiheit gewährt, die sie ja selber auch anspornt und die, glaube ich, auch Lust macht aufs Übersetzen, weil man weiß, man muss nicht so an dem kleben, was im Original steht, sondern darf auch das ganze Setup verändern und noch ein paar weitere Faktoren, die dann aber trotzdem immer noch das beinhalten, woran mir eben bei dem Buchprojekt lag.
Gilt diese große Freiheit auch für dich, wenn du selber als Übersetzer tätig bist? Ich glaube, momentan übersetzt du englische Gedichte ins Deutsche. Wie viel Freiheit räumst du dir ein? Wie viel Herausforderung entsteht beim Übersetzen von Lyrik, wo es ja um das Übersetzen von Bilderwelten geht und nicht nur um Worte?
Ich nehme mir sehr, sehr viel Freiheit, weil ich zum Glück das Ganze auch kollaborativ mache, weil ich nämlich Romina Nikolic als Übersetzerin auch mit an Bord habe und die tatsächlich ja eher sozusagen auf die originalgetreue Übersetzung achtet. Und ich bin sozusagen derjenige, der dann auch so eingreift und sozusagen so entferntere Versionen und Fassungen anfertigt und eher immer so diese Distanz zum Original sucht, die dann aber im Deutschen natürlich begründet werden muss, weil es dann eben um Rhythmus, um Neologismen, um eine quasi für deutsche Leserinnen und Leser, wo man unbedingt das vermitteln will, was im Original da ist. Aber wenn man das irgendwie zu genau übersetzt, dann bekommt das teilweise seine Sperrigkeit, die, glaube ich, in der Lyrik sehr hinderlich ist, um sich für ein lyrisches Werk zu begeistern. Und deswegen, glaube ich, braucht es da eben oft so kollaborative Dinge, wo sich verschiedene Partner auf verschiedene Dinge konzentrieren und dann schaut man, dass man zusammen mit seinem gesamten Know-how eben Möglichkeiten schafft, die dann tatsächlich auch für das deutsche Publikum das Buch bestmöglichst präsentieren, sodass sie eben sich in das Buch verlieben können, ja.
Jetzt übersetzt du aber natürlich nicht nur Lyrik, sondern du schreibst auch selbst Lyrik. Du publizierst sie nur, glaube ich, seltener als Romane oder Kinderbücher. Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du Lyrik immer dann publizierst, wenn du das Gefühl hast, dass etwas da ist, was sich jetzt auch wirklich als Zyklus anbietet. Und 2021, mitten in der Pandemie, ist dein Gedichtband Zu brechen bleibt die See im Czernin Verlag erschienen. Und der ist in 4 Zyklen, also der Gedichtband ist in 4 Zyklen eingeteilt. In den ersten 2 finden sich jeweils 6 Gedichte und im 3. Zyklus finden sich 77 Gedichte. Und nahezu jede Strophe beginnt mit dem Vers, der den Leserinnen aufdeckt, was Poesie alles nicht zu leisten vermag. Und spannenderweise passiert entsteht über diesen defizitären Zugang, der immer in der ganz detaillierten Betrachtung des Alltäglichen endet, eine ganz eigene Ordnung und ein großer poetischer Charme und ein eindrückliches Plädoyer für die Poesie. Woher kam der Impuls für diesen Lyrikzyklus? Was hat diese große Liebeserklärung an die Poesie nötiger gemacht denn je?
Ja, ich hatte in der Pandemiezeit das Gefühl, dass einerseits Leute theoretisch mehr Zeit hätten zum Lesen oder auch zum Entdecken von vielleicht auch Genres und Werken, denen sie sich normalerweise nicht widmen würden, wie zum Beispiel die Poesie und Lyrik. Also war es naheliegend, mich mal wieder mit Lyrik auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite hatte ich immer schon, oder seit längeren schon das Gefühl, dass man im Grunde wieder so mehr Manifeste schreiben sollte, die eben in einer ganz aktiven Art und Weise zum Beispiel eben für die Lyrik ganz viele Lanzen brechen. Und ich habe überlegt, soll ich ein Manifest schreiben, aber das ist dann, wie publiziert man das und vielleicht dann so auch als Textsorte ohne Gruppe, die dahinter steht, vielleicht doch nicht irgendwie das Richtige. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich mit diesem im Grunde so Manifestansatz, in dem ich immer vorgebe zu behaupten, dass Poesie zu nichts taugt und wenn ich das im Grunde alles aufliste, wozu sie nichts taugt, dass sie sich ja dann, dass sich das ad absurdum führt und ins Gegenteil verkehrt, ohne auch nur ein einziges Mal im Grunde das Gegenteil anzusprechen, dass nämlich Poesie was zu leisten vermag und dass sich daraus eine Art von Manifest ergibt, das auch andere vielleicht spannend finden und deswegen auch andere Autorinnen eingeladen, es mir gleich zu tun und sich anzuschließen, was ja dann wieder diesen Gruppencharakter und dieses Manifest ja dann erweitert und dem wieder diesen manifestären Charakter verleiht. Und das hat denen dann total Spaß gemacht und so ist das Buch entstanden.
Wovon du gerade erzählst, ist quasi der 4. Zyklus, der sich in dem Buch noch anschließt, das Featuring, bei dem 11 LyrikerInnen und ein Lyriker quasi den poetischen Gedanken, den du in den ersten 3 Zyklen entwirfst, weitertragen. Und das Spannende dort ist, dort finden sich eben noch einmal zahlreiche Gedichte nach ähnlichen Strukturen. Und man weiß am Ende nicht, von welchem dieser 12 LyrikerInnen welches Gedicht entstanden ist. Was gab den Ausschlag dafür, aus all diesen Stimmen quasi eine zu machen damit?
Ja, ich habe mir gedacht, das ist irgendwie im Grunde etwas, was eine literarische Gruppierung machen sollte, mit einer Stimme sprechen und es nicht irgendwie darauf anzulegen, dass es wichtig ist, zu kennzeichnen, was habe ich gemacht, was hast du gemacht, was wird mir zugeschrieben, was wird dir zugeschrieben, sondern auch so ein klein wenig von seinem eigenen Ego abzulassen, zu sagen, wir sind jetzt eine Stimme und dementsprechend können wir dann auch eine Message und eine Botschaft formulieren, die uns allen gehört und die letztendlich auch jeden, der mitgeschrieben hat, ja auch ermöglicht, das Buch als Ganzes, als sein eigenes zu betrachten. Als hätte er es ganz allein geschrieben, von der ersten bis zur letzten Seite. Und es haben auch diverse Kollegen, Kolleginnen eben dann daraus vorgelesen und haben mich gefragt, komischerweise am Anfang, dürfen wir auch deine Sachen lesen oder so. Ich habe gesagt, du musst mich mal angeben, dass sie nicht von dir sind. Ja? Es ist dein Buch, alles hast du gemacht letztendlich. Betrachte es als deines. Ja? Und dementsprechend war das, glaube ich, auch für viele ein interessanter Prozess und eben eine schöne auch Geste in der Corona-Zeit, wo ja, wie gesagt, keine Lesungen möglich waren und wo viele eher nicht wussten, was sie jetzt so als nächste Projekte machen werden. Und ich habe versucht, eben so möglichst viele abzuholen und mitzunehmen auf diese kleine poetische Reise dann wieder. Und so ist das Buch entstanden, ja.
Zum Schluss sehr gerne noch den Blick auf ein aktuelles Projekt, denn auch während der Pandemie ist noch ein weiteres Poesieprojekt mit deiner Beteiligung entstanden. Und das Projekt ist ein Lesedokumentarfilm. Es trägt den Titel Rest in Poetry und der Schauplatz ist der Zentralfriedhof in Wien. Und der Film hat gerade vor kurzem seine Premiere auf der Burg Ranis gefeiert. Das sind 4 Informationen und mit der Premiere auf der Burg Ranis kann ich total gut umgehen. Aber ich habe 3 Fragen. Also was ist ein Lesedokumentarfilm? Was hat es mit dem Titel auf sich und warum der Zentralfriedhof in Wien?
Ich muss leider ein bisschen korrigieren. Also es ist der Friedhof von Gotha, den wir auf der Burg Ranis gezeigt haben. Weil Rest in Poetry ist bereits in der 2. Staffel, wird jetzt wahrscheinlich auch in die 3. und in die 4. Staffel kommen. Das heißt, es geht irgendwie letztendlich darum, Autoren, Autorinnen aus einer bestimmten Region auf einen Friedhof einzuladen, für die Toten dort zu lesen. Dementsprechend auch wirklich kunstvoll und mit einem ästhetischen Konzept dabei gefilmt zu werden, wo einerseits die Texte, die gelesen werden, vielleicht auch an bestimmte Tote adressiert sind, weil die dementsprechenden Settings und Umgebungen von uns ausgesucht werden. Und eine Dringlichkeit, diesen Text zu geben, der eben Ausgang nahm, auch eben in der Corona-Zeit, wo die Autoren, wo es ja keine Lesungen gab. Man durfte nicht vor Lebenden auftreten. Dann habe ich mir gedacht, reiche ich eben Projekte ein, wo für Tote gelesen wird. Und wir gehen auf Friedhöfe und machen dort unsere Lesungen und schaffen eben Filme, die das widerspiegeln. Und in dem Sinne lese Dokumentarfilme, es nicht nur einfach um die Lesung geht, sondern um die Persönlichkeiten der einzelnen Akteurinnen und auch um den Friedhof selbst und die Toten, die dort liegen. Und das alles eben so als ein Gesamtkunstwerk, das war die Idee. Und ich habe mir eben gar nicht so viel erwartet oder erhofft. Ich bin da relativ blauäugig reingegangen, weil ich vom Filmen keine Ahnung habe. Aber ich habe mir natürlich die richtigen Leute dazu geholt, die das sehr wohl können und fand eben, dass das Sinn macht, in dieser Art und Weise auch weiterzumachen, weil man sich vielleicht auch in dieser Rest-in-Poetry-Topografie eine ganze Region erschließen kann, die eben mit ganz speziellen Texten auch charakterisiert werden. Nicht nur der Friedhof, sondern auch das Land aus dem oder die Region, aus der diese Autorinnen stammen, die nämlich allesamt einen Bezug auch zu diesen Friedhöfen haben müssen.
Wir empfehlen für alle, die daran glauben, dass Poesie die Welt retten kann. Zu brechen bleibt die See, erschienen im Czernin Verlag. Michael, und wer dich auf eine besondere Art und Weise noch einmal hören will und zu keiner Lesung gerade kommen kann, dem empfehlen wir den Kulturmontag im ORF, denn der ORF hat konzipiert von Katja Gasser eine Reihe gestartet, die nennt sich Archive des Schreibens, mit Hinblick auf die Buchmesse Leipzig 23, wo Österreich das Schwerpunktland darstellen wird. Lädt Katja Gasser zurzeit österreichische AutorInnen ein und dort reden die AutorInnen über das eigene Schreiben, ohne dabei kommentiert zu werden. Und du bist Teil dieses Projektes und ausgespielt werden die Filme immer in regelmäßigen Abständen im Kulturmontag. Ich freue mich, wenn du zu sehen bist.
Ja, ich bin auch schon gespannt. Es ist an sich fertig, aber ich weiß noch nicht, wann es gesendet wird.
Wir bleiben am Ball.
Ja.
Danke, dass du geblieben bist. Danke für deinen Besuch, Michael. Es war mir wirklich eine große Freude, mit dir sprechen
mir
zu
auch danke, dass ich bei euch sein durfte.
Sehr gern. Radetzky Straße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.